Kein Mensch ist in der Lage, diese Informations- und Datenmenge auch nur halbwegs zu begreifen, die wir in diese Maschinen reinfüttern, geschweige denn darin Muster zu finden. Das ist schlicht mit unserer menschlichen Kapazität nicht übereinstimmend. Sie haben immer und eingebaut diese Undurchsichtigkeit. Sie können verstehen, wie die künstliche Intelligenz funktioniert. Aber dadurch, dass das ein Mustererkennungsverfahren ist, was dann diese Muster wiedergibt und dann auch weiter lernt, werden sie immer eine Undurchsichtigkeit haben, dass sie nicht konkret sagen können.
Herzlich willkommen und danke fürs Einschalten. Ihr hört die neue Ungewissheit, der Podcast für demokratiegefährdende Phänomene in der Gegenwart. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz und dafür spreche ich mit Professor Thorsten Thiel. Das Interview ist allerdings bereits Anfang November 2024 aufgezeichnet worden, also vor ungefähr 4 Monaten, vor der erneuten Wahl von Donald Trump zum Präsidenten, vor der Bundestagswahl in Deutschland und allem, was seitdem so passiert ist. Nun sind 4 Monate keine super lange Zeit, aber gerade bei der künstlichen Intelligenz kann es natürlich immer mal sein, dass es seitdem wieder neue Entwicklungen gibt. Und deshalb vorher dieser kurze Disclaimer und jetzt kommen wir zur Folge. Professor Thiel hat seit Oktober 2022 die Professur für Demokratieförderung und Digitalpolitik an der Universität Erfurt inne. Er beschäftigt sich intensiv mit gesellschaftlichen Auswirkungen und Herausforderungen der Digitalisierung. Das heißt, er erforscht, wie Technologien, beispielsweise künstliche Intelligenz, das demokratische Zusammenleben beeinflussen. Allerdings steht künstliche Intelligenz am gegenwärtigen Ende eines sehr langen Prozesses von verschiedenen technologischen Entwicklungen innerhalb der Digitalisierung. Darum, bevor wir über die künstliche Intelligenz sprechen, wollen wir erst einmal darauf zu sprechen kommen, was es mit Digitalisierung selbst überhaupt auf sich hat. Was steckt hinter dem Begriff und welche Technologien sind in dieser Hinsicht zentral gewesen?
Ja, dann willkommen von mir und danke für die Frage. Ich finde es erstmal total wichtig, dass wir dieses Phänomen künstliche Intelligenz, was im Moment in aller Munde ist, in diese lange Linie der Digitalisierung und der Entwicklung der Digitalisierung stellen und auch mit damit gewissermaßen verbinden. Digitalisierung heißt ja erstmal ganz banal die Speicherung von Welt in binären Informationen, Einsen und Nullen, und ist ein Prozess, den wir ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark beschleunigt gesehen haben. Das ist die Entwicklung von elektronischer Datenverarbeitung, das ist dann ab den 90ern die Entwicklung des Internets und das ist natürlich auch ganz, also gerade weil Computer so Universalmaschinen sind, ne, sind das ganz unterschiedliche Entwicklungen, die wir damit verbinden, hat auch ganz unterschiedliche gesellschaftliche Auswirkungen gehabt. Und schon deshalb ist die Frage nach Digitalisierung und Demokratie, die ja immer im Hintergrund steht, zu der wir uns ja nachher dann auch bewegen, eine Frage, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten noch unterschiedlich beantwortet werden muss. Und ich glaube tatsächlich, bei Digitalisierung ist interessant, dass wir im Moment in einer zeitgeschichtlichen Situationen leben, die ich ganz gern die digitale Konstellation nenne. Und was verstehen wir darunter? Digitale Konstellation soll einfach darauf hinweisen, dass tatsächlich alle unsere Lebensprozesse durch die Möglichkeiten, die digitale Technologien, also Computer, Smartphones und was wir alles so haben, uns geben, konfiguriert sind. Auch wenn man nicht digital vermittelt spricht, auch wenn man sich einfach nur analog bewegt oder wenn man bewusst auf soziale Medien oder das Smartphone verzichtet, lebt man in einer Welt, die tief durchdrungen ist von Logiken des Digitalen und auf die jede und jeder immer wieder stößt. Und ich glaube, das ist was wir voraussetzen müssen. Es macht keinen Sinn, zwischen Online und Offline und zwischen Menschen, die künstliche Intelligenz nutzen oder nicht nutzen, zu differenzieren, sondern es macht tatsächlich nur Sinn, immer darüber nachzudenken, was sind die Möglichkeiten, die uns gegeben sind, wie werden die geprägt durch vermittelnde Technologien. Das sind digitale Technologien und da gibt es dann konkrete Technologien, und da gibt's bedeutsame für gesellschaftliches Verhalten. Das sind zum Beispiel soziale Medien und die Interaktionslogik, die uns erlauben. Das sind zum Beispiel Computer und die solchen Arbeitslogiken, die damit einhergehen, wenn man mit Computern arbeitet. Und das ist jetzt im Moment halt auch dieses Thema der künstlichen Intelligenz, die wieder ganz andere Möglichkeiten schafft, sich produktiv in Gesellschaften zu bewegen.
Mhm. Sie schreiben ja in einem Ihrer Texte auch, dass es sehr zentrale, wichtige, konkrete Technologien gegeben hat in der Vergangenheit, die für die Digitalisierung sehr wichtig waren. Da haben Sie vor allem 2 genannt, den Mikrochip und einmal die Vernetzungstechniken. Vielleicht können Sie darauf einmal ganz kurz eingehen.
Ja, ich glaube, also wenn man diese längere Linie der Geschichte der Digitalisierung sich anguckt, dann fällt auf, dass das Digitale, also die Verwandlung von Einsen und Nullen, immer mindestens 3 Möglichkeiten freisetzt, die dann entstehenden Informationen zu bearbeiten. Das eine ist, digitale Daten können Sie immer in einer sehr dichten Weise speichern. Sie können sehr, sehr viel Information auf sehr, sehr wenig physischem Raum unterbringen. Es geht heute natürlich noch viel leichter, als es in den Anfangstagen war. Aber damit entsteht die ganze Möglichkeit der Archivierung, des Festhaltens, des Protokollierens, des Dokumentierens von Welt. Das ist das, was gerade in der Anfangsphase der Digitalisierung ganz zentral Möglichkeiten schafft. Ne? Dass man Vorgänge erstmal begreifbar macht, nachvollziehbar macht und heutzutage natürlich, dass fast alles verdatet wird und in Daten verwandelt wird. Das Zweite, was Sie immer machen können, was dann vielleicht stärker mit dem Mikroprozessor so zusammenhängt, ist natürlich, Sie können jedwede Form von Daten dann mathematisch berechnen, weil liegt in einem mathematischen Format vor und Sie haben jetzt die Möglichkeiten, mit diesen Daten zu spielen, diese Daten zu transformieren durch mathematische Formeln, Statistiken, was man alles mit Daten so machen kann. Und das Dritte hängt auch wieder direkt natürlich damit zusammen. Sie können digitale Daten verlustfrei kopieren. Und wenn Sie etwas verlustfrei kopieren können, können Sie es auch über lange Strecken sehr leicht austauschen. Das führt zu diesem Vernetzungseffekt. Und diese drei völlig basalen Sachen waren in verschiedenen technologischen Stufen der Digitalisierung unterschiedlich wichtig. Am Anfang war diese Archivierungsfunktion sehr wichtig. In der Phase der 90er Jahre, die ich eben schon angesprochen habe, ist die Vernetzungsfunktion ganz zentral, das globale, was Vernetzung und Computer ermöglicht haben. Und in der Phase, die sich jetzt vielleicht abzeichnet, scheinen uns diese Automatisierungstechnologien sehr wichtig zu werden. Dieses Adaptive, was man erreicht, wenn man alles berechnen kann aus dann vorliegenden Daten. Und da sind wir, glaube ich, gerade an dem Punkt, dass diese Facette der Digitalisierung, alle drei Facetten waren immer schon vorhanden, aber die ist gerade besonders interessant, weil sie stärker in Anwendungen zum Ausdruck kommt, Möglichkeiten schafft. Und damit natürlich dann auch wieder Welt verändert. Aber mir ist immer wichtig, man sollte Digitalisierung nicht als irgendwas Externes, als eine Kraft, als etwas, was zwingend ist und sich vollzieht. Ne? Also nicht, weil irgendwann der Computer erfunden wurde, haben wir 50 Jahre später Twitter oder sowas. Ne? Sondern das sind technische Entwicklungen, die Sachen ermöglichen, die dann aber von regulatorischen, von ökonomischen, von gesellschaftlicher Nutzung und ähnlichem ganz stark geprägt werden und sich dann auch in bestimmter Weise ausprägen, aber eben deshalb immer auch formbar sind, auch von Gesellschaften formbar sind, auch regulierbar sind. Und das ist, glaube ich, was, wo man immer sehen muss, Technik ist etwas, was ganz stark sozial vermittelt ist.
Das heißt also, von diesen drei zentralen und immer dagewesenen Aspekten der Digitalisierung ist jetzt die Fähigkeit, große Datenmengen zu berechnen, zueinander in Beziehung zu setzen, die ganz zentrale. Das bringt uns jetzt ja zur künstlichen Intelligenz. Das heißt, dann würde ich jetzt die Frage stellen, was genau bedeutet denn künstliche Intelligenz? Was versteckt sich hinter diesem Begriff?
Genau, also künstliche Intelligenz ist ein Begriff, der auch schon eine lange Geschichte hat. Das ist auch nicht erst seit gestern in der Welt, sondern grob. Der Begriff existiert seit Mitte der 50er Jahre. Der geht zurück auf eine Konferenz in Dartmouth, eine Informatikerkonferenz, wo mit dem Begriff zunächst mal die Fähigkeit von Computern beschrieben wurde, komplexe Probleme zu lösen. Und das Interessante am Begriff der künstlichen Intelligenz ist eigentlich erstmal, dass er nicht eine konkrete Technik festhält, sondern es können verschiedene Anwendungen haben, auch zu verschiedenen Zeitpunkten wurden verschiedene Arten, Intelligenz zu simulieren, quasi favorisiert. Und das Interessante ist aber halt, dass es immer im Kern darum geht, diese komplexen Probleme adaptiv zu lösen. Dass Maschinen in der Lage sind, auf sich stark wandelnde Situationen relativ autonom zu reagieren und Aufgaben zu bewältigen, die uns Menschen als schwierig erscheinen. Das sind ganz klassisch. Am Anfang steht natürlich immer diese Geschichte, kann ein Computer uns gewissermaßen täuschen? Der Turing-Test, kann er uns vortäuschen, dass ein Mensch uns gegenüber sitzt? Dann wäre es intelligent. Also wenn das Programm in der Lage wäre, eine spontane Konversation fließend hin und her zu beantworten. Den Punkt haben wir jetzt wahrscheinlich mit den aktuellen Technologien relativ stark erreicht. Das war aber auch schon mal, das Schachspiel ist ein berühmtes Beispiel, ne? Was auch eine Sache war, die als eine sehr menschliche, weil sehr komplexe Aufgabe verstanden wurde. Ist natürlich in der Sekunde, wo diese Aufgaben gelöst sind, mit verschiedenen Technologien, dann erscheint uns das nicht mehr intelligent. Ne? Uns erscheint ja auch nicht intelligent, dass ein Taschenrechner besser rechnen kann als ich. Sondern Intelligenz ist immer die noch nicht gelösten komplexen Aufgaben. Und genau, wir sind jetzt im Moment an einem Punkt, nachdem es zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte verschiedene, also große Aufmerksamkeiten für künstliche Intelligenz gab, dann meistens auch lange Phasen der Enttäuschung, dass wir so ungefähr seit 2010, 2012, in der Phase hat sich haben sich drei Bedingungen groß verschoben gehabt. Zum einen gab es sehr viel schnellere Rechner als vorher. Zum anderen waren sehr viel mehr Daten über die Welt vorhanden. Das liegt insbesondere mit der Durchsetzung des mobilen Internets und der allgegenwärtigen Geolokalisierung, was grob ja auch in die Jahre so um 2010 rumfällt. Und dann, dass sich deswegen wieder eine bestimmte Art des Verfahrens, neuronale Netzwerke, Machine Learning, die auch jetzt schon älter als solche sind, dann als sehr viel erfolgreicher oder performanter herausgestellt haben als andere Varianten, die man vorher versucht hatte, künstliche Intelligenz zu lösen. Und diese Verfahren haben seitdem viel Aufmerksamkeit erfahren. Die Daten hängen jetzt auch damit zusammen, dieses Go-Spiel, ne, wo DeepMind es geschafft hatte, im Go zu gewinnen, wo die größere Durchbrüche da waren in Video- und Bilderkennungsverfahren, die wir heute natürlich alle also ganz implizit ständig nutzen. Hm. Und dann jetzt seit 2022, oder wann ChatGPT rausgekommen ist, auch der Trend geht ein bisschen länger zurück, wenn man genau hinguckt. Da hat sich einfach, wo es halt um Sprache geht, die Möglichkeit, Sprache zu übersetzen zum Beispiel, was mittlerweile sehr, sehr gut funktioniert, da sind neue Verfahren dazugekommen. Aber es ist nicht so, dass eine einzelne Technologie Künstliche Intelligenz ist, sondern es gibt bestimmte Verfahren, die zu bestimmten Zeitpunkten die Aufgaben, wo man Intelligenz für als nötig empfindet, es erlauben, diese Aufgaben mehr oder weniger gut zu lösen. Und jetzt gerade sind wir halt an einem Punkt, wo insbesondere Sprache einen ganz dollen Effekt auf uns alle macht.
Ja, das heißt, Künstliche Intelligenz steckt zuerst mal ein sehr breites Feld ab, unter die viele verschiedene künstliche Intelligenzen fallen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind zwei zentrale Aspekte, vor allem, dass sie quasi autonom arbeiten und dass sie unglaublich komplexe Probleme bewältigen können mit auch zum Beispiel großen Datenmengen, die für uns quasi als Menschen nicht überschaubar wären.
Genau. Die Autonomie ist sicherlich was, wo man jetzt streiten kann, wie weit die jetzt schon geht. Das braucht schon immer noch einen gewissen Dings. Aber die Technologien, die wir einsetzen müssen, innerhalb eines Feldes dazu in der Lage sein, sehr flexibel auf auftretende Reaktionen zu reagieren. Ne? Ein selbstfahrendes Auto, was man als irgendwie intelligent betrachten kann, muss jetzt kein Schach spielen können. Das kann durchaus eine andere Technologie sein. Das unterscheidet man dann starke und schwache künstliche Intelligenzen. Die Schwachen bleiben schon domänenspezifisch. Ne? Die starke allgemeine künstliche Intelligenz wäre eine künstliche Intelligenz, die völlig unabhängig von der Aufgabe gewissermaßen Lösungen finden würde und so weiter. Da sind wir wahrscheinlich noch nicht. Und es ist auch fraglich, ob wir mit den Methoden, also den Machine Learning, neuronalen Netzwerken, Deep Learning-Varianten, die wir im Moment für viele der Anwendungen, die uns gerade mit dem Begriff künstliche Intelligenz vor Augen stehen, haben, zu diesen allgemeinen künstlichen Intelligenzen kommen werden. Das ist aber eine Diskussion, die muss man tatsächlich mit Informatikern oder Philosophen führen, wo da die Entwicklung hingeht und was da möglich ist. Da würde ich gar nicht groß drüber spekulieren wollen. Was mich in meiner Forschung interessiert, ist tatsächlich, welche Auswirkungen haben diese eher datenverarbeitenden und große Datenmengen verarbeiten und viel besser große Datenmengen verarbeiten als jeder Mensch. Also die Art der Intelligenz ist eine ganz andere als eine menschliche Intelligenz. Aber diese Mustererkennungsverfahren, also die in der Lage sind, in großen Datenmengen Muster zu erkennen, diese Muster dann wieder zu reproduzieren. Deswegen sind es Generatoren, die großen Sprachmodelle, und damit Ergebnisse hervorzubringen, die zumindest uns als Menschen intelligent erscheinen. Dass die Maschine auf eine Frage von mir antwortet mit dem Gedanken, der nicht nur Nachgucken in der Datenbank ist. Das macht diese Maschine ja so interessant. Daraus folgt aber halt auch, weil die Maschine natürlich kein starkes Sinnverstehen hat, dass sie durchaus falsch sein kann oder falsch zusammengesetzt sein kann, ne? Das ist das Halluzinieren.
Mhm. Jetzt haben Sie verschiedene Begriffe, sage ich mal, schon angesprochen. Datenverarbeitende künstliche Intelligenz. Sie haben über Machine Learning gesprochen eben. Gibt es innerhalb der künstlichen Intelligenz quasi nochmal so eine Kategorie, die man aufmacht, dass man zwischen verschiedenen Intelligenzen, also verschiedenen Arten von künstlicher Intelligenz unterscheidet? Oder gibt es einfach die künstliche Intelligenzen und keine weiteren Unterkategorien?
Also ich wäre immer vorsichtig damit, das Ganze überhaupt zu sehr zu anthropomorphisieren. Also zu sagen, okay, das ist tatsächlich eine Intelligenz, die mir gegenüber sitzt und die ich mache. Es gibt, glaube ich, eine Menge an funktional sinnvollen Unterscheidungen, was konkrete Anwendungen, die wir dann als künstliche Intelligenz bezeichnen, können oder nicht können. Sprachmodelle ist was anderes als Modelle für die Bilderkennung oder ähnliches. Ich glaube, das macht schon Sinn, da funktional zu differenzieren. Was mir immer geholfen ist, auch eine sehr grobe Unterscheidung, aber es spielt vielleicht eine Rolle später, wenn wir dann über Demokratie reden, ist zu unterscheiden zwischen Programmen, Anwendungen, die darauf zielen, Dinge zu generieren, zu simulieren, also klassisch zum Beispiel Sprachanwendungen, und Anwendungen, die stärker analytisch uns Muster analysieren, die uns Möglichkeiten aufzeigen, die uns sagen, wenn du das tust, passiert mit einer Wahrscheinlichkeit von X das. Also die analytische Künstliche Intelligenz und generative Künstliche Intelligenz lassen sich zumindest analytisch unterscheiden. Das sind einfach andere Funktionen. In dem Fall sind aber die dahinterstehenden Technologien gar nicht so anders, weil die generativen Künstliche Intelligenzen analysieren halt auch große Datenmengen, finden darin Muster und formulieren daraus die Antworten.
Okay, aber das ist schon mal eine interessante Unterscheidung zwischen generativ, also sage ich mal sowas wie ChatGPT, und andererseits analytisch, also die quasi dann wahrscheinlich eher große Datenmengen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, wie wir sie als Befehl eingeben, quasi dann untersuchen.
Ja, genau. Also genau, das sind einfach unterschiedliche Anwendungsfelder, in denen unterschiedliche Stärken des Verfahrens dann auch unterschiedlich prononciert vorkommen. Mhm. Ne? Aber wenn man jetzt an den automatisierten Start denkt, dann denkt man nicht unbedingt an eine Chat-Oberfläche. Während bei der generativen KI sich zumindest jetzt im Moment diese Vorstellung einer Chat-Oberfläche, die man promptet, ne, da gibt es dann auch immer sofort sich entwickelnde Vokabulare, die das können, die dann halt das dominante Bild sind. Ne?
Ja.
Wenn Sie eine Datenanalyse vollführen wollen, wollen Sie eigentlich nicht unbedingt, dass die Maschine was erfindet und Ihnen eine erfundene Antwort in Sprachform gibt. Dann wollen Sie aber trotzdem vielleicht zum Beispiel, dass die Maschine etwas simuliert, was nicht so anders ist als Erfindung, und sagt, okay, wenn wir das 15 Mal simulieren, kommt 3-mal das raus und 7-mal das raus, also mach besser das oder so. Ne? Das wäre jetzt einfach ein anderer Typ Anwendung. Und da stehen dann im Detail unterschiedliche Technologien hinter. Ja, genau. Ich glaube, das ist die technische Tiefe, die man da braucht.
Und gleichzeitig, Sie haben es ja gerade gesagt, man möchte natürlich nicht, dass die generative KI dann irgendwelche Sachen erfindet. Hat man ja oft, sage ich mal, seit zum Beispiel ChatGPT diese Erfahrung gemacht, aber auch bei diesen KIs, die zum Beispiel Bilder produzieren, dass man sich manchmal fragt, was kommt da eigentlich raus? Da gab es ja auch gerade zu Beginn viele Fälle bei ChatGPT, wo dann stand, dann haben viele Leute versucht, das auch für die Universität zu nutzen. Dann hat man gesagt, gib mir mal dafür ein paar Quellen. Und dann kam raus, dass die Quellen komplett erfunden waren. Wo man sich gefragt hat, wie es einerseits so sein kann, dass diese künstlichen Intelligenzen uns so intelligent vorkommen, aber andererseits Sachen blindlings erfinden. Darum vielleicht nochmal die Frage, wenn Sie es vielleicht etwas umreißen können, wie funktionieren solche Large Language Models wie ChatGPT eigentlich? Also wie kommt sowas zustande?
Genau, also auf den ersten Teil der Frage gewissermaßen, dass wir das als Intelligenz empfinden, wie gesagt, da würde ich sagen, das ist unsere Projektion. Wir empfinden die Antwort, wenn sie uns passt, als intelligent, dann wirkt sie uns raffiniert, weil wir vielleicht selber nicht drauf gekommen sind und sie anerkennen. Aber wenn wir das nicht tun, empfinden wir die Maschine als dumm und sehen ihre Limitation. Das liegt aber nicht an der Kunst der Ausgabe. Genau, also das ist natürlich, dann wird technisch sehr schnell sehr komplex, aber vielleicht die einfache Regel ist, glaube ich, tatsächlich, dass man sagen kann, im Kern sind das erstmal Textgenerierungsmaschinen, die versuchen, Wortähnlichkeiten oder dann sogar längere Absatzähnlichkeiten herzustellen, indem sie Muster aus anderen Texten interpretieren. Und das sind halt dann sehr, 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 sehr große Datenmengen, die da reingeflossen sind. Und es wird, wenn man eine Frage stellt, passender Text auf die Frage generiert. Der große Durchbruch von ChatGPT ist vielleicht gar nicht, dass die Maschine noch viel mehr generieren konnte, sondern dass man Wege gefunden hatte, die Antworten der Maschine besser zu machen, indem man sie der Maschine ein anderes Feedback gibt, schon in den Trainingszuständen. Mhm. Und deswegen die Antworten vorsichtiger werden, deswegen die Antworten domänenspezifischer werden, bestimmte Fehler rausgeholt werden. Am Anfang hatte man immer noch bei ChatGPT diese Gags, dass die Maschine nicht rechnen kann. Zum späteren Zeitpunkt werden dann einfach Anwendungen dahinter gehängt, wo klassisch gerechnet wird und nicht danach gesucht wird, ob die Antwort auf 2 plus 2 4 ist in der Anzahl aller Antworten oder so. Ne? Insofern, da ist, glaube ich, der Witz dieser Technologie, oder so funktionieren diese Technologien. Die suchen erstmal nach Mustern in vorhandenen Beispielen und generieren aus diesen Mustern Antworten auf ähnliche Vorgaben, die der Mensch halt macht in seinem Prompt.
Ja, das heißt, runtergebrochen, die funktionieren so, dass sie quasi berechnen, welches Wort als nächstes kommt und welches jetzt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf das nächste Wort wieder folgt.
Genau, kann man also das im Kern geht es um Wortfolgen. Das wird dann komplizierter, wenn man zum Beispiel nicht immer das wahrscheinlichste Wort nimmt, weil das klingt dann für Menschen sehr robotisch und man will ja keine Texte 1:1 reproduzieren. Das kommt dann auch immer wieder vor, wenn der Prompt zu spezifisch ist. Aber genau, der Witz ist es, eine statistische Wortfolge auszugeben oder Bedeutungsfolge auszugeben. Genau, bei sehr komplexen Modellen, weil das auch einfach sehr viele Dimensionen, wird es dann auch irgendwann komplizierter und besser und ähnliches. Es gibt wirklich fantastisch tolle Texte dazu, zum Beispiel von Stefan Wolfram, What is ChatGPT and How Does It Work? Die können wir gerne mal in den Shownotes verlinken. Ja, mir fallen auch direkt zwei schöne Podcasts ein, wo man gute technische, also viel besser als ich die geben könnte, gute technische Erklärungen bekommt, wie Large Language Models im Allgemeinen oder Künstliche Intelligenz funktionieren.
Okay, können wir gerne in den Shownotes verlinken. Vielleicht trotzdem eine letzte Nachfrage noch dazu. Sie sind jetzt kein Techniker, sagen Sie natürlich, aber wenn diese Maschinen ja auf Statistiken beruhen und sagen, aufgrund dieser Datenmenge, zum Beispiel, also wahrscheinlich wird sich da natürlich auf den Großteil des Internets berufen, denke ich mal, als Datenmenge. Mhm. Wenn man jetzt eine andere KI hätte und die würde das, wäre in der Lage, das Internet so mit falschen Informationen zu fluten, würde das ganze Internet befuttern mit 2 + 2 = 5, dann würde im Umkehrschluss diese Language Models quasi, wenn die damit gefüttert werden, davon ausgehen, dass das, das die logische Antwort wäre, statistisch, und würden sagen, 2 + 2 = 5. Ja. So funktionieren die quasi.
Also im Kern wäre das richtig. Es, also es kommt schon auf die Datenqualität im Trainingsdatensatz an. Wenn da nur Quatsch drin steht, dann ist das Ergebnis auch logischerweise stark von diesem Quatsch beeinflusst. Wie gesagt, da gibt es natürlich dann schon Bemühungen darum, diese Datensätze besser zu machen. Mhm. Aber die Probleme, die wir, also seitdem diese Verfahren der Künstlichen Intelligenz groß geworden sind, haben wir im Endeffekt mindestens drei große Probleme diskutiert, die jetzt mal unabhängig noch von Demokratie sind. Das erste Problem ist immer das Problem des Bias, der Voreingenommenheit. Weil diese Maschinen über vergangene Daten nachdenken und aus diesen Vergangenheiten etwas folgern, werden die immer strukturelle Bias mit sich produzieren und reproduzieren. Ne? Also klassisch, dass die Künstliche Intelligenz Doktor und also Doktor und Nurse, im Englischen ist es stärker, der Doktor ist immer der männliche und die Nurse ist immer die weibliche Figur und ähnliches. Ne? Das kommt jetzt einfach aus dem Trainingsdaten, dem Vorurteil, die in den Trainingsdaten reingemacht sind. Und zum Thema Bias und die Probleme von KIs, die voreingenommen sind, weil sie auf vergangenen Trainingsdaten trainiert sind und damit strukturelle Ungerechtigkeiten in der Welt reproduzieren. Ne? Dass weiße Gesichter immer eine Rolle spielen, wenn sie Anwalt eingeben oder sowas. Das ist das eine große Problem, was aus der Technik folgt. Das zweite Problem, was auch immer aus diesen Techniken folgt, heißt im Englischen Opacity, also Undurchsichtigkeit. Undurchsichtigkeit entsteht auch mindestens auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, wenn sie Verfahren haben, die so stark datengesteuert, so stark induktiv funktionieren, wie die Verfahren, die wir jetzt gerade besprechen. Kein Mensch ist in der Lage, diese Informations- und Datenmenge auch nur halbwegs zu begreifen, die wir in diese Maschinen reinfüttern, geschweige denn darin Muster zu finden. Das ist schlicht mit unserer menschlichen Kapazität der Verarbeitung von dieser Art von Material nicht übereinstimmt. Sprich, sie haben immer und eingebaut diese Undurchsichtigkeit. Sie können verstehen, wie die Künstliche Intelligenz funktioniert. Aber dadurch, dass das ein Mustererkennungsverfahren ist, was dann diese Muster wiedergibt und dann auch weiter lernt, verstärkt, werden sie immer eine Undurchsichtigkeit haben, dass sie nicht konkret sagen können, was kommt auf ein konkreter Prompt für eine Antwort raus. Zumal das dann auch noch variiert wird durch die Programme und Zufallsabhängigkeiten, die eingebaut sind und ähnliches. Also wir haben Bias, wir haben Opacity und wir haben ein drittes Problem, was gesellschaftlich diskutiert wird, das ist ein bisschen jünger, die Diskussion darum, dass Exploitation, diese Verfahren wirken, also Ausbeutung im Deutschen, diese Verfahren wirken uns immer so leicht, ne? Die wirken immer, man spricht dann halt mit einer Box und die Box antwortet und was soll dabei schon passieren? Aber diese Verfahren sind wahnsinnig rechenintensiv, die verbrauchen eine unfassbare Menge an Energie. Die müssen moderiert werden. Da müssen Leute vorher ganz viel Daten einpflegen oder diese Datensätze bereinigen. Sie können nicht einfach das Internet da reinschütten. Das ist natürlich immer so versteckte Arbeit. Diese Verfahren sind nicht so federleicht, wie die uns nach außen erscheinen. Und Bias, Opacity und Exploitation sind, glaube ich, die gut etablierten Kritiken an diesen Verfahren. Man kann natürlich an denen immer arbeiten. Ne? Wie gesagt, das Bias ist nicht die Schuld, nicht die KI ist rassistisch, sondern die Gesellschaft ist rassistisch und die KI reproduziert diesen Rassismus. Also wenn man das ändern will, muss man nicht unbedingt die KI ändern, sondern man müsste die Gesellschaft ändern. Mhm. Aber man muss natürlich dann die KIs so einstellen, bauen, dass bestimmten Problemen entgegengewirkt wird. Oder halt auch bestimmte Dinge einfach und schlicht nicht mit dieser Art von Technologie verarbeitet werden. Und da kommen wir dann relativ schnell in den Bereich, wo es dann politisch wird und wo es um die Demokratie geht.
Wir haben jetzt ein paar Sachen schon angesprochen. Vielleicht lohnt sich, dass wir da noch mal ein bisschen im Detail jeweils drüber sprechen. Bei der Undurchsichtigkeit wäre jetzt vor allem, das war ja einer der Aspekte, den Sie angesprochen haben, die quasi dann ein Problem darstellen, wäre jetzt für mich erstmal die Frage, wieso ist eine Intransparenz in dem Fall, eine Undurchsichtigkeit, dass wir nicht wissen, wo kommt diese Antwort jetzt her? Wie ist er zu dem Entschluss gekommen? Wieso ist das ein Problem? Vielleicht können Sie das einmal erläutern.
Genau, also ein Problem ist es erstmal insofern, als dass wir zum Beispiel nicht prüfen können, was ist die Quelle und ähnliches. Ne? Also jetzt ganz banal. Also wenn die Frage eine Wissensfrage ist und die Antwort eine statistische Mittlung aus Informationen ist, dann sind wir genau bei dem Problem 2 plus 2 könnte dann 5 sein. Ne? Mhm. Daraus entstehen einfach Probleme der Missinformation, des Halluzinierens und so weiter. Die kann man versuchen, aktiv zu bekämpfen. Da kann man versuchen, auch Grenzen in die Maschinen einzuziehen oder den Maschinen bestimmte Antworten zu verbieten. Da kann man natürlich wieder, finde ich, das so prompten, dass man dann irgendwie doch drankommt oder sowas. Ne? Aber daraus entstehen Probleme. Bei der Undurchsichtigkeit habe ich eben sogar noch vergessen, eine zweite Undurchsichtigkeit zu erwähnen. Dadurch, dass diese Programme und die Daten, mit denen die dann wirklich gefüttert werden, im Moment im Normalfall von privaten Unternehmen entwickelt werden, haben wir natürlich auch noch zusätzlich das gesamte Eigentumsrecht und so weiter, was für weitere Schwierigkeiten sorgt. Wir verstehen die Maschinen nicht, weil wir die Logik dieser Datensammlung nicht in der Weise nachvollziehen können. Und wir verstehen sie auch nicht, weil wir nicht mal genau wissen, welche Daten zum Beispiel benutzt werden, um ChatGPT zu trainieren. Weil das ist gewissermaßen das Geheimnis. Nicht so sehr, was die Algorithmen sind, die da verwendet werden. Die sind zumindest im Prinzip klarer, was da eingesetzt wird. Was wir nicht wissen, ist, was genau an Datensatz da alles reinfließt. Und da hängen dann tausende von Copyright-Problemen dran. Und wer erfindet dieses Wissen? Weil was die Maschine ja nicht tut, ist zum Beispiel, die Maschine arbeitet nicht selber journalistisch. Die versucht, keine Fakten über die Welt rauszubekommen. Sondern die Maschine nimmt zum Beispiel journalistische Texte und verarbeitet die darin enthaltenen Informationen. Und das führt zum Beispiel sehr schnell dazu, dass es schwerer wird, die Arbeit, die ein Journalist macht, zu bezahlen. Weil wenn ich von der Maschine gesagt bekomme, wie gestern Abend das Fußballspiel ausgegangen ist, dann steht es halt nicht in der Zeitung. Dann ist es schwerer abzurechnen gewissermaßen. Ne? Also da kommen dann einfach zum Beispiel medienökonomische Probleme dahinter. Mhm. Was mir immer wahnsinnig wichtig ist, jetzt bei all dem, worüber wir reden, es macht nicht zu viel Sinn, einfach auf die Technologie zu gucken und zu sagen, was ist deren gesellschaftliche Auswirkung, sondern wir müssen immer gucken, wie haben wir diese Technologien eingesetzt, wie sind die sozial konfiguriert worden. Es gäbe natürlich andere Modelle, Daten da reinzubekommen. Man könnte sagen, okay, es darf nichts abgeschnorchelt werden, wir müssen völlig neu aufbauen. Es ist unwahrscheinlich, dass es im Moment passiert, weil dann müsste man wieder ganz, ganz viele neue Modelle trainieren, man müsste bessere Daten haben und ähnliches.
Ja, letztendlich ist es ja auch so ein bisschen wie bei allen Technologien. Ne? Gefahrenpotenzial steckt in vielem. Die Frage ist, was machen wir damit als Gesellschaft? Was macht die Politik auch damit oder was lässt sie vielleicht auch gar nicht zu? Um jetzt nochmal kurz an den Punkten anzuknüpfen, Undurchsichtigkeit und Reproduktion. Ich glaube, die spielen ja auch so ein bisschen zusammen. Wenn die künstlichen Intelligenzen quasi eine Gesellschaft reproduzieren, die strukturell auch mit Ungleichheiten durchwachsen ist und wir gleichzeitig auch nicht wissen, wie diese Antworten zustande kommen, dann könnte es ja vor allem dann zum Problem werden, wenn eine Politik zum Beispiel sagt, wir nehmen diese Maschinen und werden politische Entscheidungen darauf basierend treffen.
Genau. Ich glaube, das ist eine Frage des Einsatzes. Ne? Mhm. Und da kommt jetzt erschwerend hinzu, meistens assoziieren wir mit künstlicher Intelligenz ja und Digitalisierung insgesamt die Möglichkeit, Geld zu sparen. Ne? Ein digitaler Vorgang gilt als der effizientere Vorgang, weil keine Menschen bezahlt werden müssen, weil keine Menschen Fehler machen können. Also sprich, wir haben eine erhoffte Objektivität und wir haben eine erhoffte Kostenreduktion. Mhm. Und meistens werden Verfahren der künstlichen Intelligenz, so wie Sie jetzt beschrieben haben, deswegen zunächst mal in Bereichen eingesetzt, in denen wir Kosten sparen wollen. Und die Fälle, die wahrscheinlich den meisten jetzt vor Augen stehen, wenn wir jetzt mal nicht an die Chatbots denken, sind Sozialpolitik, wo versucht wird zu sparen, da hatten die Niederländer größere Probleme mit, sind Polizeiarbeit, Policing, ne? Predictive Policing ist ein großes Schlagwort, ist Kontrolle an Grenzen. Wir setzen die Technologien mit ihrer Anfälligkeit für Fehlidentifikation und mit schwierigen Daten, die wir da überhaupt nur reinfüttern können. Hm. Also bewusst im Moment in Bereichen ein, wo wir eine besondere Vulnerabilität haben. Da sehe ich zum Beispiel eine der großen Probleme für demokratische Gesellschaften. Ne?
Also das heißt, die Technologien werden schon eingesetzt auch in solchen Kontexten?
Also es gibt, ja genau, ja natürlich. Also es gibt, die Niederlanden ist eine Regierung darüber gestürzt, dass es diesen Sozialskandal gab, wenn man versucht halt rauszukriegen, wo sitzen die Sozialbetrüger und man wendet so eine künstliche Intelligenz darauf an. Im Bereich der Grenzkontrolle wird immer wieder mit starken biometrischen Überwachungen und Auswertungen und sowas gearbeitet, mit Sicherheitsargumenten und so. Das trifft dann halt einfach mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Falschen. Und wenn sie Predictive Policing jetzt auf eine sehr banale Art ansetzen, um Crime-Hotspots zu finden, dann finden sie natürlich die Hotspots, wo vorher schon viel policed wurde und wo sie, weil sie dann genauer hingucken, noch mehr Verbrechen finden. Ne? Das sind so typische Probleme, wie Ungleichheit stark verändert werden. Es, also automatisierte Entscheidungsverfahren werden zunehmend in Politik eingesetzt. Natürlich viel, viel weniger, als immer gefordert wird und so. Ne? Das ist, soweit sind die Technologien noch nicht, soweit sind auch die Staaten noch nicht digitalisiert, dass das immer zu unständig ist, dass irgendwie eine künstliche Intelligenz auf seiner Schulter sitzen hat, der Bundeskanzler, die alle Entscheidungen für ihn fällt oder so. Da sind wir ja bei weitem nicht. Ne? Aber die Tendenz geht dahin. Es gibt von der sehr guten NGO Algorithm Watch einen Bericht, der also zweimal ist der rausgegeben worden, der heißt Automating Society. Der trackt für, ich glaube, 17, 18 Länder in Europa, wo eigentlich schon automatisierte Entscheidungsverfahren eingesetzt werden, jetzt egal ob Künstliche Intelligenz im technischen Sinne oder nicht, auf jeden Fall Automatisierung, ne, egal was die Algorithmen dahinter sind, gemacht wird. Und dann, da sieht man dann schon relativ deutlich, das ist insbesondere in so Sparbereichen und Sozialbereichen, wo man mit vulnerablen Gruppen konfrontiert ist, technologische Anwendungen Probleme schaffen. Es gibt auch für Amerika ein Buch, das heißt Automating Inequality, was jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist, was sehr viel Aufmerksamkeit gefunden hat.
Und das heißt auch, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben jetzt das Beispiel angesprochen mit dem Policing, es reproduziert nicht nur die Ungleichheiten, es kann sie sogar verstärken. Denn in dem Moment, wo quasi bei diesem Beispiel zu bleiben, die Kontrollen noch mehr verstärkt werden und diese Nachbarschaften noch mehr in den Fokus genommen werden, kann es natürlich sogar auch diese Ungleichheiten sogar noch verstärken, oder?
Genau, das wäre genau das Problem. Ich glaube, der Fall, an dem, das ist diese Bias-Diskussion im Ausgang, in dem die berühmt wird, ich meine, es war im Jahr 2015 eine Studie der amerikanischen NGO ProPublica, die dreht sich, Compass heißt das Tool, das war so ein Tool, womit Richter einschätzen sollten, ob Strafgefangene mit welcher Wahrscheinlichkeit die rückfällig werden und inwiefern man eine Entlassung durchführen kann, also Entlassung aus dem Gefängnis durchführen kann. Und halt, weil die Daten natürlich sehr oft hergaben, dass viele Personen nicht weiße Hautfarbe in den Gefängnissen sitzen, urteilte das Tool so, dass Kandidaten, insbesondere schwarze Menschen, dann mit erhöhter Wahrscheinlichkeit rückfällig werden und verhindert quasi deren Entlassung in gleicher Weise wie andere. Das ist der Fall, der am Anfang dieser Diskussion wahnsinnig stark geprägt hat, weil er sehr einprägsam ist und zeigt, wie sich diese Verstärkung von Vorurteilen dann aussetzt. Damit muss man halt umgehen. Und da muss man, ein Plädoyer, was ich immer halte, ist, wenn man Digitalisierung machen will, dann nicht um Geld zu sparen, sondern dann wirklich nur, um Prozesse besser zu machen. Mhm. Und zwar besser, im umfassenden Sinne. Nicht billiger, nicht effizienter, sondern besser. Und da fehlt es nach meiner Auffassung immer noch viel zu sehr an Debatte und Verständnis. Zu oft wird gedacht, man kann einen Prozess auslagern, dann ist der intelligent. Und wenn die Maschine sagt, das passiert mit 60%, dann macht man es halt, weil dann ist es wahrscheinlicher. Dann guckt man da nicht mal mehr, wenn es am Ende anders rauskommt, dann weiß man nichts über die Wahrscheinlichkeit. Ne, das Ding ist, also das ist gefährlich, sich da zu sehr drauf zu verlassen. Und Maschinen, auch dadurch, wie die Daten aufbereitet werden und durch die Objektivität, die der ganze Prozess einen erscheinen lässt, verleiten sehr stark dazu, dann auch Kontrolle abzugeben.
Okay. Kommen wir vielleicht mal zu einem anderen Punkt der Demokratie, die Öffentlichkeit. Also sprich, der Meinungsaustausch, der Prozess der Meinungsbildung. Vielleicht können Sie auch auf den Begriff der Öffentlichkeit selber nochmal, Sie sind ja auch Politikwissenschaftler, kurz eingehen. Inwiefern wird der von künstlichen Intelligenzen verändert und wo steckt da vielleicht auch potenziell eine Gefahr drin?
Genau, also Öffentlichkeit, jetzt also politiktheoretischer Begriff, benennt ja erstmal eine Sphäre zwischen Staat und Gesellschaft, in der Austausch, Rationalisierung stattfindet, in der nicht nur wir unsere Interessen äußern, sondern in der wir im gemeinsamen Gespräch merken, was sind die Interessen in einer pluralistischen Gesellschaft insgesamt, Interessen anpassen, der Politik zeigen, was sind Bedürfnisse, Responsivitäten schaffen und die Politik dadurch auch einwirkt und ähnliches. Mhm. Das ist ein Bereich, der sich durch Medien, also große Öffentlichkeiten sind eigentlich immer Medien vermittelt, ne, weil wir notgedrungene Form der Überbringung haben müssen von Sendern und Empfängern, weil klassisch es nicht möglich ist, ab einer gewissen Größe noch sinnvoll miteinander zu reden und alle Interessen zu berücksichtigen, braucht man immer Surrogate oder Intermediäre, die dazwischen stehen. Das hat die Digitalisierung groß rumgekrempelt, weil früher war die einzige Lösung one too many, also einer zu vielen Sachen. Das sind die klassischen Rundfunkanstalten oder sowas, ne, wo es ein Informationsgateway gibt, was zu allen hingerichtet ist. Das hat sich durch Digitalisierungsprozesse und durch das Internet insbesondere verändert. Heute kann jeder senden, jeder empfangen. Man kann sich das individuell zusammenstellen. Das ist die digitale Welt, auf der jetzt Künstliche Intelligenz aufsetzt. Ne? Das sind, und all die Probleme, die da demokratietheoretisch dranhängen, Social Media und die Gefahren der Polarisierung, was wir alles in den letzten Jahren und Jahrzehnten jetzt diskutiert haben. So, die Frage ist, was fügen diese Verfahren Künstliche Intelligenz, und jetzt sind wir wieder eher bei diesen generativen KI-Geschichten auf der Seite, das eben war eher die analytischen, jetzt kommen wir eher zu generativen KI-Geschichten, was fügen die hier hinzu? Und was die erstmal ermöglichen, ist es halt sehr billig, neue informationelle Inhalte zu generieren. Ne, weil da kann man einfach draufklicken, man kann auch Sachen sehr leicht manipulieren. Deswegen ist die Debatte, die wir mit der vielleicht am stärksten führen, die um Desinformation und Missinformation. Desinformation, also gezielte Erzeugung von Falschinformation, Missinformation, das wäre eher die unintentionale, die wir eben schon hatten, die halt durch das Halluzinieren zum Beispiel auftritt. Und zu fragen ist halt, in einer Welt, in der es extrem billig ist, und extrem viele Leute in der Lage sind, gute Informationen, also billige Informationen gut aussehen zu lassen oder falsche Informationen gut aussehen zu lassen und zugleich wir eine Social-Media-Realität haben, in der jeder senden kann, wie er möchte, das führt natürlich dazu, dass Manipulationsmöglichkeiten einfach extrem zunehmen. Und das ist im Moment eine der großen Ängste, ne? Dass eine Falschinformation gewissermaßen im richtigen Moment gestreut dazu führt, dass eine Wahl ganz schief geht. Ne? Oder das gerade auch, weil was diese Verfahren ermöglichen, sind Audio und Video zu verändern. Also Bild und Ton. Ne? Und das ist was, das sind zwei Medien oder zwei Dimensionalitäten, denen schreiben wir eine hohe Immersion zu. Also es überzeugt uns sehr, sehr schnell. Ne? Zu einem Text hat man eine andere Differenz als zu einem Bild. Ne? Das Bild kann man nicht vergessen und was dann immer so die Formulierung für sowas sind. Und eben halt, weil diese Techniken jetzt für jeder Mann und jeder Frau in die Reichweite der Veränderung kommen. Ne? Früher mussten sie zumindest viel Ahnung haben von Photoshop, wenn sie das tun konnten. Und noch früher war es wirklich schwierig, Bildmaterial gut zu fälschen oder gar Videomaterial gut zu fälschen. Und jetzt ist es sehr, sehr leicht, einen Politiker was anderes sagen zu lassen, als er in Wirklichkeit gesagt hat. Da gehen viele Ängste mit wachsender Missinformation einher, die gerade in einer Welt, in der die Autoritätsanker verloren gehen, ne, wo es so ist, dass jeder sich aus verschiedenen Quellen informiert, wo ein hohes Misstrauen gegen Medien und Journalismus als solches besteht oder gegen Politik als solches besteht, dass da tatsächlich Brücken wegbrechen. Das ist, glaube ich, ein reales Problem, das muss man diskutieren, da muss man auch gucken. Es gibt auch keine einfachen Lösungen für, ne, Watermarking oder Medienkompetenz. Also Watermarking hieße, man markiert echte oder falsche Inhalte oder Medienkompetenz, naja, wenn man die Leute so richtig schulen würde und den Schülern zeigen würde, das ist eine falsche Information, das ist eine wahre, das kriegen sie nicht mehr auseinander. Dafür ist die Qualität der Fälschung viel zu gut und ja, das ist ein falsches Verständnis von Fakten und Wahrheit. Nichtsdestotrotz würde ich argumentieren, diese Gefahr, die im Moment uns vielleicht am meisten vor Augen steht, ist tendenziell überschätzt, weil die sehr, sehr stark darauf legt, Wert legt auf diese Unterscheidung, es gibt wahre und falsche Fakten und das ist doch das, was letztlich die Grundlage der Demokratie ist. Meistens ist es zum einen so, dass wir ohnehin aus sehr vielen Quellen Informationen wahrnehmen. Es fällt auch interessanterweise, obwohl wir jetzt ja auch schon 2-3 Jahre mit den Möglichkeiten der Veränderung so leben, fallen uns jetzt auch nicht so viele gute Beispiele ein, wo wirklich mal ein Politikprozess in einer etablierten Demokratie aufgrund von Fake News hart entgleist ist, wo das nicht wieder eingefangen werden konnte. Sondern meistens fallen uns eher Beispiele von Radikalisierung ein oder satirische Beispiele, wo das ausprobiert worden ist, wo das durchaus überzeugend ist. Ne? Aber wo die Folgen dann halt doch meistens dadurch, dass soziale Realität und politische Realität sehr komplex ist, dann doch recht schnell wieder eingefangen werden, wieder von anderen Akteuren bearbeitet werden. Also das ist ein Problem, was kurzfristig wahrscheinlich größer erscheint, als es zumindest mittelfristig ist. Langfristig kann das schon natürlich weiterhin gravierende Folgen haben. Wichtiger scheint mir in Bezug auf Miss- und Disinformation aber tatsächlich zu sein, wir müssen uns die Distributionskanäle von Informationen in der Bevölkerung angucken. Mehr als die Frage, kann ich eine Wahrheit fälschen, gut fälschen oder nicht fälschen. Umso stärker wir eine Medienrealität, eine Öffentlichkeit haben, in der es keine klaren Autoritätsanker mehr gibt, wo es nicht Möglichkeiten gibt, verlässliche Informationen zu erhalten, weil zum Beispiel Journalismus immer mehr unter Druck kommt aus ökonomischen Gründen oder ähnliches, da kommt man tatsächlich in schwieriges Fahrwasser für Demokratien. Mhm. Und das Problem scheint mir jetzt nicht per se mit Künstlicher Intelligenz zusammenzuhängen, sondern Künstliche Intelligenz verstärkt da etwas, was ohnehin sich in eine ungute Richtung entwickelt hat. Es gibt noch einen zweiten Punkt beim Thema der Öffentlichkeit, den ich für den intellektuell interessanteren halte, auch wenn der im Moment noch nicht so prävalent ist wie dieses Problem der Des- und der Missinformation. Das ist die Idee gerade der Silicon Valley-Eliten, wie diese künstlichen Intelligenzen denn mal aussehen werden, wie wir die benutzen werden. Und die stellen sich das meistens vor als Assistenten. Assistenten heißt, dass man zum Beispiel einen Knopf im Ohr hat, der permanent mit einem spricht und der als Butler für alles zur Verfügung steht, was ich denn gerade so will, der mir mein Leben organisiert. Diese Vorstellung der Assistenten bringt erstmal mit sich, dass diese Maschinen natürlich sehr, sehr viel Einblick in mich haben müssten, mehr noch als mein jetziges Smartphone gewisserweise. Und es müsste wissen, wo will ich hin, wo gehe ich hin, wann bin ich aufgestanden, wie war mein Schlafrhythmus und so weiter und so fort. Und es mir ständig individuell zugeschnitten bereitet. Und mir morgens sagt, ja, das und das sind die für dich wichtigen Ereignisse oder ähnliches. Und da geht dann sehr stark die Idee einher, dass wir jetzt die Filterblasen, die wir schon länger fürchten, so richtig stark sehen, weil die künstlichen Intelligenzen wirklich in der Lage sind, uns algorithmisch zu manipulieren und es dann natürlich Interessen gäbe, die das tun. Das ist eine Angst, die interessant ist, die auch als Argument erstmal für sich plausibel ist. Sind die Filterblasen aber klassisch auch. Aber das Problem ist, dass die Filterblasenhypothese, also die Annahme, dass Algorithmen zu einer deutlichen Verengung des Sichts auf die Welt führen und dass die Algorithmen dafür schuld sind, nicht unsere selbstgewählten Begrenzungen. Empirisch bisher bei Social Media und Suchmaschinen, wo wir das schon länger diskutiert haben, nur sehr, sehr schwach zu belegen sind und schon gar nicht für große Bevölkerung zu belegen, sondern maximal für Gruppen sich so als zeigbar gemacht werden. Weil das menschliche Informationsverhalten wahrscheinlich gar nicht so stark auf diesen Butler hin ausgelegt ist. Ne? Also es kann natürlich sein, dass es für uns wahnsinnig bequem ist, wenn das Ding mal weiß, was ich gerade möchte oder nicht. Aber an ganz vielen Stellen suche ich gar nicht in der Weise Informationen. An ganz vielen Stellen will ich gar nicht nur eine Antwort auf eine Frage haben, sondern zum Beispiel mögliche Antworten auf eine Frage bekommen. Deswegen ist eine Liste mit verschiedenen Informationen für mich besser, weil ich damit weiterdenken kann und so. Ne? Also die Frage, ob die Silicon Valley-Vision eines allzeit verfügbaren Sklaven die sich durchsetzende technische Adaption ist vollkommen offen im Moment. Und die Geschichte der technischen Butler, da haben wir schon ein paar von gehabt, wir hatten zuletzt auch die Diskussion um Metaverse und Brillen, ist voll von gescheiterten Adaptionen. Nicht, weil die Idee nicht stringent ist, sondern einfach, weil es nicht dem Informationsverhalten von Menschen entspricht. Und ich würde jetzt sagen, zumindest in den nächsten 5 Jahren ist eine starke Adaption dieser Assistenten wahrscheinlich nicht in den Karten. Mhm. Genau.
Wir haben in der ersten Folge auch schon mit German Neubaum ein bisschen über diese Filterblasenhypothese gesprochen. Von daher, das deckt sich auf jeden Fall mit dem, was er auch gesagt hat. Was aber ja durchaus auch ja real ist auf sozialen Medien, ist ja nicht nur, dass man sich auch andere Meinungen suchen will, sondern dass man auch notgedrungen ja mit ganz vielen Andersdenkenden konfrontiert wird, was dann wiederum eben zu Polarisierung führen kann. Daher die Frage, um das nochmal gerade ein bisschen aufzugreifen, was Sie gesagt haben, heißt das, dass dieser Entwicklung quasi zumindest potenziell durch künstliche Intelligenz als Helfer oder so sehr stark entgegengewirkt werden kann. Also das soll heißen, dass wir schon wieder doch dahin kommen können, wo wir ja eigentlich die Forschung gezeigt, dass wir nie da waren, dass Menschen sich in Filterblasen befinden, weil die künstliche Intelligenz eben nur die Informationen zuwirft, die wir gerade haben wollen und unser eigenes Weltbild bestätigt.
Ja, also das ist zumindest immer die Angst. Ne? Also ich würde sagen, es ist eine empirische Frage. Und mein Verdacht ist, dass wir im Moment nicht in der Gefahr sind, dass sich Menschen tatsächlich in dieses nomadische Leben bewegen. Sondern tendenziell waren die Informationsrevolutionen, die wir in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren gesehen haben dazu geführt, dass sich insgesamt das Spektrum der Informationen, mit denen Menschen in westlichen Gesellschaften konfrontiert sind, deutlich zugenommen haben. Wir kriegen heute mehr außerhalb der Echokammern, also der von uns selbst gewählten Milieus mit, und regen uns darüber auch mehr auf. Das ist ja genau diese These, dass die Polarisierung nicht dadurch entsteht, dass wir es nicht mitkriegen, sondern die Polarisierung entsteht dadurch, dass uns die Algorithmen im Zweifelsversuch unter die Nase reiben, was andere anders denken, weil die wissen, dass wir darauf reagieren. Und das ist ja auch immer, hier spielen die ökonomischen Sachen eine größere Rolle als die technischen Sachen.
Ja.
Dazu wissen wir jetzt auch wieder aus 50 oder 100 Jahren Medienrezeptionsgeschichte, dass Menschen die Medien selten so nutzen oder nur so nutzen, wie die Macher der Medien es irgendwann mal impliziert haben. Sondern die technologische Entwicklung ist wahnsinnig viel Aneignung durch Nutzer. Und ich sehe da im Moment noch keine dominante Tendenz. Es ist eher so, dass dieser erste Verdacht, als ChatGPT kommt, dieser erste magische Moment, den jeder hatte, oder viele hatten. Ne? Man gibt dann da was ein und das Teil spuckt einem ein Gedicht aus dazu, was ich heute Morgen zum Frühstück gegessen habe. Fantastisch und was für Möglichkeiten. Und so nach dem dritten Tag hat das ja bei vielen dann abgenommen. Ne? Und es gibt immer noch wenige Leute, die wirklich es produktiv integriert haben. Es gibt Felder und Bereiche, wo das total viel Sinn macht. Ich selber benutze die Tools auch für eine ganze Menge Dinge. Aber die Adaption ist sehr viel weniger logisch zwingend, als es in diesem ersten Verkaufspitch uns gewissermaßen erschien. Insofern, ich wäre ganz vorsichtig, ob Polarisierung und Fragmentierung, was nochmal zwei unterschiedliche Dinge sind, so stark zusammenhängen mit technologischen Entwicklungen. Für die letzten 10, 15 Jahre sehen wir den Aufstieg sozialer Medien in ihrer Bedeutung und heute in ihrer großen Vielfalt und zeitgleich die Polarisierung fast aller westlichen Gesellschaften. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das kausal verknüpft ist. Es gibt eine Menge Gründe, warum Gesellschaften ungleicher geworden sind und deswegen polarisierter geworden sind. Es gibt eine Menge politische Systeme, wo sie sehr viel mehr erklären können über, wie das Wahlsystem gebaut ist. Das ist immer das klassische Beispiel Amerika. Es gibt eine Menge Ungleichheit und was alles so besteht. Das hat auch alles einen Einfluss auf die Polarisierung von Gesellschaften. Mhm. Soziale Medien und die Entwicklung, die wir dann gesehen haben, hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass es besser geworden ist. Das ist sicherlich auch ein Faktor. Ne? Aber es ist nicht notgedrungen der treibende Faktor. Und es besteht immer leider eine große Tendenz, Technologie eine sehr starke Wirkung zuzuschreiben, weil es auch ein sehr klares Feindbild ist und weil es uns jedem vertraut ist aus der eigenen Nutzung. Jeder von uns hat schon mal von Amazon ein ähnliches Produkt empfohlen bekommen wie das, was wir gestern gekauft haben. Aber das führt nicht dazu, dass ich keine anderen Produkte mehr wahrnehme, sondern das Informationsverhalten vieler Menschen hat sich eher diversifiziert. Und wird von den Algorithmen auch teilweise immer so verstärkt. Also insofern, ich wäre immer ganz vorsichtig, dafür bin ich auch nicht Medienwissenschaftler genug, dominante Rezeptionsweisen über ganze Bevölkerung vorauszusagen. Das ist auch hochgradig spezifisch für unterschiedliche Bildungsschichten, unterschiedliche Altersschichten, total wichtig bei digitaler Adaption. Ne? Darauf muss man, glaube ich, immer sehr achten.
Was kann es vor allem auch für die langfristige Entwicklung der demokratischen Öffentlichkeit bedeuten? Also das sind jetzt ja vor allem alles sehr kurz- und mittelfristige Perspektiven gewesen. Was bedeuten diese ganzen Entwicklungen für die langfristige Sicht?
Ja, also über die langfristige Sicht zu spekulieren, finde ich immer schwierig. Da sind wir Politikwissenschaftler auch noch nie gut drin gewesen. Was aber wichtig ist, also jetzt aus der etwas längeren Geschichte der digitalen Revolution, ist halt dieses, man sollte nicht auf die Effekte einzelner Technologien gucken. Die erweisen sich fast jedes Mal als überschätzt, habe ich ja eben schon mal gesagt. Interessant ist immer, wie ändern sich die grundlegenden Strukturen, wie Politik funktioniert. Wie ändern sich die grundlegenden Strukturen, wie Ökonomie funktioniert? Ne? Also das die gesamte Herausforderung des Überwachungskapitalismus, der Plattform oder sowas. Ne? Das sind tiefe Wirkungen, wo sie danach auch nicht mehr rankommen, wenn sich da einmal Verhärtung oder schwerer rankommen, wenn sie einfach Verhärtung bilden. Also insofern sind wir, also es gibt langfristige Entwicklungen, aber ich würde halt schon deswegen, weil ich mein Credo ja immer ist, man kann diese technologischen Entwicklungen durchaus regulieren. Man kann die setzen. Mhm. Und die hängen ganz viel von realer Nutzungsweise und Adaptionsverhalten ab. Wir müssen eigentlich eher dahin kommen, dass wir das ernst nehmen und uns unserer Gestaltungsmacht als Gesellschaft bewusst sein, als die Diskussion führen, gibt es da essentiell eine spezifische Gefahr für die Demokratie. Es gibt eine Menge Entwicklungen, die bestimmten Formen der Demokratie schwieriger oder leichter machen, ne, aber tendenziell sind wir im Moment in einer Phase, in der Demokratien aus vielerlei Gründen sich in Krisen befinden, es schwierig haben. Das ist aber mindestens genauso wichtig, wie dass es Konkurrenzmodelle für die Demokratie gibt, dass autoritäre Staaten gewinnen durch diese technologischen Entwicklungen neue Möglichkeiten der Überwachung. Das kann dazu führen, das kann eine viel größere Gefahr für die Demokratie sein, dass die lange Welle der Demokratisierung, die wir im 20. Jahrhundert gesehen haben, schon länger jetzt gebrochen ist und dass die autoritären Staaten gute Möglichkeiten des Machterhalts gewonnen haben. Das macht für Demokratien das Leben schwerer. Ne? Weil sie immer autoritäre Nachbarn haben, die im Moment in der multipolaren Welt viel stärker geworden sind. Das ist auch eine Teilwirkung von Technologie, aber auch nur ein kleiner Teil. Ne? Und ich glaube, dass das auch relevant ist zu bedenken, wenn man insgesamt die Entwicklung von Demokratien einschätzen will.
Ja, das heißt, es ist vor allem auch für potenzielle Demokratien sogar insofern gefährlich, weil Autokratien quasi damit ihre eigene Stellung stärken können.
Auf jeden Fall. Wir sind auch an einem Punkt, wo wir darüber nachdenken, ja, oder beziehungsweise, also man muss halt immer differenzieren, In welcher Art von politischem System wirken Technologien wie? Und in den westlich-liberalen Gesellschaften, wo wir relativ stark pluralistische Öffentlichkeiten haben, wo wir hoch etablierte politische Institutionen haben, da sind wir, und wo wir noch Geld haben, wo wir noch relativ wohlhabend sind, da sind wir an einem Punkt, wo wir halt gucken müssen, dass wir die Systeme schützen. In jungen Demokratien, in defekten Demokratien, da sind die Machtverteilungswirkungen durch Technologieeinsatz einfach sehr, sehr anders. Die muss man wirklich anders dann diskutieren, ne? Ob das Chancen für die Demokratie sind oder eher nicht.
Eine etwas verwandte Frage dazu ist aber nochmal, ich zeichne mal jetzt noch ein anderes Szenario auf. Könnte es nicht auch sein, dass quasi, denn Sie haben ja eben auch schon angesprochen, künstliche Intelligenzen sind heute so intelligent oder sie erscheinen uns so intelligent, dass wir eigentlich den Unterschied nicht mehr treffen können zwischen, ist es eine reale Person, mit der ich spreche, oder ist es eine Maschine? Soll heißen, wenn es dazu kommen würde, sage ich mal, Bots auf sozialen Medien irgendwann so in der Überzahl sind, dass die das Internet so fluten, diese Botmaschinen, dass nur noch ein verschwindend geringer Teil der Nutzer auf sozialen Medien ja irgendwann theoretisch echte Menschen sein könnten. Wäre das nicht quasi das Ende für soziale Medien als demokratische Öffentlichkeit? Weil dann zumindest kein menschlicher Diskurs mehr stattfinden könnte?
Ja, also es ist wieder eine hochspekulative Frage. Ne? Bots sind auch jetzt so eine Sau, die ist schon ein paar Mal durchs Dorf gejagt worden. Bisher nicht so leicht zu zeigen gewesen. Also gerade dieser enge Begriff des Technischen, dass eine technische Instanz dahinter steht, das gewinnt sicherlich neue Möglichkeiten durch neue Technologien. Man muss dann ja trotzdem noch davon ausgehen, dass man dann sich mit diesem konkreten Bot, also es gibt bestimmt viele legitime Anwendungen für relativ intelligente Bots im Bereich des Service oder so, ne, dass man mit mehr oder weniger digitalisierten Handbüchern oder so da interagiert, ne. Im Bereich von Medien ist es ja nicht so, dass ich mich permanent auf sozialen Medien nur mit anderen unterhalte. Das ist ja nicht die Funktion von sozialen Medien, sondern da werden Nachrichteninhalte geteilt und kommentiert und so, ne? Da spielen also etablierte Medien ja auch wieder eine Rolle. Das sind ja alles keine getrennten Welten, sondern wir haben hybride Mediensysteme. Was glaube ich schon seit vielen Jahren nicht mehr funktioniert, ist, dass man die Stimmung auf sozialen Medien mit der öffentlichen Meinung gleichsetzt. Ne? Das war am Anfang so, dass man gerade, damals waren die sozialen Medien sogar noch klein und trotzdem erschien es so, als Twitter hat da oder darüber geurteilt oder die Facebook-Revolution im arabischen Frühling oder so. Völlige Überschätzung dessen, wie tief diese Medien tatsächlich verwurzelt sind, für wen die repräsentativ sind und ähnliches. Ich glaube, das ist wieder eher unserem Verlangen danach geschuldet, den Medien, dem Format eine zu starke Wirkung zuzuschreiben und der Technologie deswegen eine zu starke Wirkung zuzuschreiben. Grundsätzlich ist es ohnehin so, dass die öffentlichen sozialen Medien, so wie nach dem Modell von Facebook, die 2010er Jahre, am Anfang der 2010er Jahre ganz dominant waren, ganz stark zurückgegangen sind. Unser Problem ist heute nicht mehr, dass alle Leute auf Facebook sind und Facebook deswegen so viel Macht hat. Das war ein Problem, was wir vor 10 Jahren massiv diskutiert haben. Unser Problem heute ist, dass es ganz viele unterschiedliche soziale Medien gibt, die gar nicht mehr so wie soziale Medien wirken. Das können Messenger-Dienste sein, das können, also die gar nicht algorithmisch vermittelt funktionieren. Ne? Das kann Sachen wie YouTube und so weiter sein, die viel stärker eine soziale Medienlogik angenommen haben. Und diese Dienste ganz viele sind und sich unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Informationsmedien, auch zum Beispiel die für News nutzen, also WhatsApp-Channels oder sowas zum Lesen von Nachrichten. Das sind Sachen, wo wir einfach Regulierungsprobleme bekommen. Und wo das unser Problem nicht mehr ist, dass eine einzelne Firma das im Griff hat oder dass ein Algorithmus uns allen Ähnliches aufzwingt, sondern wir haben ein extrem, jetzt in der Bezug auf die Medienformen, wieder fragmentiertes Mediensystem, viel stärker als noch vor 10 Jahren. Und das ist eine regulatorische Herausforderung, da die richtigen die richtigen Instanzen für zu erwischen, wo man das regulieren kann. Insofern, künstliche Intelligenz wird darin auch eine Rolle spielen, weil wenn es so ist, dass wir tatsächlich viel stärker immer vermittelt über diese Bots als Zwischenhändler, die Bots als Intermediäre arbeiten, also das wäre diese Assistentenvorstellung, ne, dann tut sich da wahrscheinlich ein bisschen was. Aber auch das ist hochgradig spekulativ zum jetzigen Zeitpunkt.
Okay. Ich würde noch mal auf eine Sache zurückkommen, bevor wir jetzt zum letzten Teil kommen. was Sie jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen haben, ist ja auch der Journalismus. Mhm. Und da haben Sie auch gesagt, also Sie haben jetzt auch gerade kürzlich nochmal stark gemacht, bei vielen Sachen darf man es auch nicht überschätzen, die künstliche Intelligenz und das Gefahrenpotenzial, was da drin stecken kann. Mhm. Andererseits gibt es aber Aspekte wie der Journalismus, wo wir echt in Probleme kommen, wenn wir nicht mehr diese, ich glaube, Sie haben es Autoritäten oder so genannt, die quasi im öffentlichen Diskurs noch vorhanden sind. Vielleicht können Sie das einmal noch ein bisschen ausführlich erklären, wie Sie das meinen.
Also beim Journalismus, meine Grundangst ist einfach, dass wir nochmal eine Verdopplung des Effekts sehen, den wir schon bei Plattformen gesehen haben. Wenn Journalismus wird klassisch, also Presse wird klassisch auf zwei oder auf drei Wegen, können Sie gute journalistische Inhalte finanzieren. Das eine Modell ist das Modell quasi der Zeitung. Ne? Sie verkaufen ein Produkt, was gebündelte Inhalte gibt und wo jemand eine Marke kauft. Ne? Kauft sich die FAZ oder die New York Times oder sowas. Das zweite ist, Sie können Werbung dazwischen schalten, also sie vermischen journalistische Inhalte mit kommerziellen Inhalten und die kommerziellen Inhalte bezahlen die journalistischen Inhalte. Und das dritte Modell wären sowas wie öffentlich-rechtliche Rundfunker und sowas, ne? Also der Staat das gewissermaßen bezahlt. So, diese ersten beiden Modelle sind definitiv gewaltig in Stress gekommen, weil das Bündeln von Nachrichten in Produkten funktioniert nicht mit der Suchlogik, die schon mit dem Internet aufkommt und dann mit sozialen Medien und wo es halt auf die Einzeleinheit geht und wo jeder hochgradig individualisiert sich das zusammenstellen kann. Sie haben immer Probleme gehabt, Bezahlmodelle zu etablieren. Das ist bis heute wenig Bezahlbereitschaft auch da, auch aus historischen Gründen der Entwicklung des Internets. Das zweite Modell mit der Werbung funktioniert deshalb nicht mehr, weil die Inhalte nicht mehr auf den Plattformen, also nicht mehr auf der ursprünglichen beim Publisher ausgespielt werden, sondern halt bei Suchmaschinen, bei Social Media und so weiter. Und die Werbung verdienen. Die haben den kompletten Werbeetat abgeschnorchelt und auch Möglichkeiten wie mit Kleinanzeigen Geld zu verdienen oder sowas. Alles weg. Ne? So, dann haben sie halt einfach ein Finanzierungsproblem für Journalismus. Und den kompletten Journalismus staatlich finanzieren zu lassen, ganz übertrieben sieht, ist aus vielerlei Gründen auch keine gute Idee. Funktioniert also auch nicht. Sie brauchen ganz andere Anreizsysteme. Und die Gefahr bei künstlicher Intelligenz, also wenn es diese Bot-Vorstellung oder diese Assistentenvorstellung dazukommt, ist ja, dass noch eine weitere Instanz dazukommt, die die Inhalte abschnorchelt, also wieder wie eine Plattform wirkt. Und die Monetarisierung macht. Ne? Also dann verdient ihr, weil ihr Assistent, für den zahlen sie dann, weiß ich nicht, 50 Euro im Monat und der verrät ihnen, wie es gestern im Fußball ausgegangen ist. Dann hat derjenige, der die ursprüngliche Information, also Fußball ist jetzt trivial, aber der verrät ihnen, was sie denken sollen über den Ausgang von dieser oder jener Wahl. Ne? Dann ist derjenige, der die ursprünglichen Meinungen verfasst hat, ganz leer ausgegangen, weil sie können ja nicht mehr sagen, na gut, der Bot hat zu 3% die Meinung von X oder Y gespiegelt. Sie können also gar keine Möglichkeit der Attribuierung mehr von Wissen und haben deswegen Monetarisierungsmöglichkeiten. Das wäre das Plattformproblem bei der ganzen Sache. Also ich sehe, immer vorausgesetzt ist es tatsächlich so, dass wir so dominant unsere Neuigkeiten bekommen oder dominant das bekommen, was Journalismus auch leistet. Da sehe ich tatsächlich ein ökonomisches Risiko. Da müssen wir neue Wege finden. Das ist auch das, was im Moment ja schon gemacht wird. Die New York Times klagt ja gegen OpenAI mit Copyright Infringement und was für Daten da einfließen. Es kann auch sein, dass die großen Publisher eine Zeit lang auch wieder viel Geld verdienen, weil sie so Deals, so Exklusivdeals mit bestimmten Sachen machen, weil sie qualitativ hochwertige Daten liefern. Da werden sie aber sich auf jeden Fall ökonomisch Dinge tun, die herausfordernd werden für die klassischen Modelle des Journalismus. Das ist zum Beispiel ein Problem, was ich in Bezug auf Journalismus sehe, dass der gute Journalismus kostet Geld. Und deswegen muss man den sich als Gesellschaft leisten. Und wenn privatwirtschaftliche Wege aus strukturellen Gründen schwierig sind, muss man darüber nachdenken, ob man diese Leistung anders finanziert bekommt. Und das wären dann natürlich Varianten, die eher in Logik des öffentlich-rechtlichen staatsfern organisiert werden, aber mit staatlichem Geld oder mit ja, Gebühren oder ähnlichem bearbeitet wird. Aber dafür gibt es noch keine gute Ideen. Das sind Modelle, die sehr oft sehr bürokratisch und langsam funktionieren. Das ist schwer, das zu machen, wenn einmal schon andere Modelle etabliert sind. Das wird nicht dasselbe sein wie die Einführung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den 50er Jahren oder so, ne?
Was können wir denn machen als Gesellschaft, um uns vor den potenziellen Risiken, die damit einhergehen, zu schützen? Wir haben jetzt gerade schon über den Journalismus gesprochen, der ja eine zentrale Rolle spielt auch in der Thematik. Aber auch ganz allgemein, was wäre wichtig als Gesellschaft, um dieser Entwicklung, um diesen Risiken zumindest etwas präventiv entgegenzuwirken.
Ja, also genau, ich glaube, man muss immer risikospezifisch gucken. Ne? Also nur dann machen Antworten Sinn. Also in Bezug auf Journalismus ist das Nachdenken über alternative Finanzierungsmodelle von qualitativ hochwertiger Information in Gesellschaften nötig. Das ist auch schon seit Social Media nötig. Da müssen wir über neue Wege nachdenken. Ne? Gutscheinsystem oder so. Da gibt es viele Schlagwörter. Aber noch sind die sehr, sehr weit weg von Lebensrealitäten, von echten Umsetzungsmodellen. Noch fehlt es uns auch an Good Practice-Beispielen.
Aber wenn ich da ganz kurz nachfragen darf, Sie meinen, dass die, weil Sie haben ja auch gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen sind nur ein Teil der Lösung und man kann quasi auch nicht alles über Öffentlich-Rechtliche finanzieren. Das heißt also, die Unternehmen sind selber da in der Pflicht quasi, sich solche neue Finanzierungsmodelle auch auszudenken oder wen würden Sie da in die Pflicht nehmen?
Ich würde nicht alles auf öffentlich-rechtliche Modelle und komplett öffentlich-rechtliche Informationsbeschaffung gehen. Das geht wahrscheinlich so nicht. Sie brauchen auch zum Beispiel unterhaltende Inhalte, die können Sie nicht auf öffentlich-rechtlichen Modellen machen. Es gibt viele gute Gründe für privatwirtschaftliche Presse, aber man kann das so ein Modell ja auch ganz anders denken. Man muss ja nicht, wie man auf die rechtlichen, als linearen Sender denken. Man kann es auch als, es wird gesellschaftlich Geld bereitgestellt für viel nachgefragte politische Information und so wie VG Wort, also die Verwertungsgemeinschaft Wort, Geld umverteilt für Urheber von Informationen, was verloren geht, wenn kopiert wird oder gedruckt wird oder sowas. So Modelle ließen sich theoretisch natürlich auch für einen Journalist, also Umverteilungsmechanismen, die honorieren, wenn Gemeinwohlinformation oder sowas produziert wird oder verkauft wird. Das ist unfassbar schwer, da konkrete Modelle zu denken. An der Stelle, wie Medienökonomien funktionieren können, unter den Produktionsbedingungen, die wir dann nun mal haben, das ist was, wo gesellschaftlich viel Weitsicht reinfließen muss. Ein Modell, was ich zum Beispiel interessant finde, sind Gutscheinsysteme, dass jeder quasi einen Gutschein hat, keine Ahnung, 100 Euro im Jahr oder sowas, und den kann ich verteilen auf verschiedene Nachrichtenquellen, die mir wichtig sind.
Ah, okay, das heißt, Sie meinen, dass man den politisch bekommen, dass die Politik an den Bürger so einen Gutschein ausgeben würde.
Genau. Das ist eine andere Form der Finanzierung, so wäre liberal gewissermaßen, jeder kann schon ein bisschen entscheiden, aber natürlich würde man auch sagen, es darf nicht an jede Instanz gegeben werden, sondern die müssten irgendwie klassifiziert werden und das können sie auf der Ebene von Medien machen, das können sie auf der Ebene von Publikationen selber machen, also von kleinteiligeren Sachen. Das sind aber wirklich Sachen, das braucht eine eigene Podcast, um da tiefer, vertieft drüber nachzudenken. Aber das ist ein Bereich, über den man nachdenken muss. Aber wenn man jetzt mal in die anderen Bereiche reingeht, wo KI potenzielle Gefahren produziert, muss man natürlich auch wieder ganz anders nachdenken. Also im Bereich Anwendung von KI durch Staaten, zum Beispiel diese analytischeren künstlichen Intelligenzen, wenn es in der Automatisierung vorkommt, da werden wir zum einen ganz viel über Beteiligungsmechanismen nachdenken müssen. Also wie kriegen wir es hin, dass gerade vulnerable Gruppen selber eine Stimme darin enthalten, welche Daten fließen in das Training der KIs ein, wie wird die KI angewendet und so. Da brauchen wir ganz andere partizipatorische Verfahren für. Wir müssen als Staaten darüber nachdenken, wie, wenn wir diese Technologien einkaufen, wir unabhängig bleiben. Das ist das, was wir jetzt schon mit digitaler Souveränität behandeln, wie man Zugriff behält, ne, eben halt, weil diese Verfahren so verschlungen und so tief reingehen in alle Anwendungen, die man dann macht. Da will man halt auch wissen, was zum Beispiel an Daten reinfließt und so. Das heißt aber wieder, sie müssen teilweise sogar aufbauen, die Kapazitäten, sowas mitbetreiben zu können. Und so muss man, glaube ich, wirklich die Bereiche, in denen wir davon ausgehen können, dass KI zum Einsatz kommt, adaptiert wird gesellschaftlich, und da dann jeweils konkret identifizieren, was sind die Risiken. Im Übrigen, die Regulierung, die wir jetzt schon haben, die am Horizont erscheint, zum Beispiel der AI Act, der Artificial Intelligence Act der Europäischen Union, das ist ja schon für bestimmte Bereiche, das funktioniert auch nach so Risikokategorien und so, der Versuch, in dem Fall so mit so Produktrisiken vom Einsatz künstlicher Intelligenz, differenzierte Modelle zu bauen. Das müsste man dann auswerten. Im Moment ist da noch wenig zum Thema Demokratiegefährdung drin, außer ein paar Verbote für Manipulation oder sowas. Das scheinen mir auch wichtige Sachen zu sein, welche Daten erhoben werden, auch über wen viele Daten erhoben werden. Auch das sind oft eher schwächere Personen, die viel verdatet werden, über die man viele Daten sammelt. Meistens geht ein gewisser Reichtum und eine gewisse gesellschaftliche Stellung damit einher, dass man auch weniger erfasst wird. Über so Sachen muss man, glaube ich, viel machen, um die Risiken der Anwendung zu minimieren. Zugleich müssen Staaten, glaube ich, auch schon darüber nachdenken, wie können sie selber KI einsetzen, um bürgerschaftliche Beteiligungsverfahren zu verbessern. Es gibt eine Menge Anwendungen, wo die Technologien dabei helfen können, bestimmte Begrenzungen zu überwinden, die die ansonsten politische Prozesse auch schon mal verhindern. Ne? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, politische Informationen in verschiedenen Formen bereitzustellen und für Menschen zugänglicher zu machen, eben halt, weil wir sie jetzt on the fly adaptieren können, auf Vorwissen, auf Erklärungen. Da sind Möglichkeiten drin. Ne? Die wiegen nicht die Gefahren auf, aber das sind positive Möglichkeiten, wo wir über Gestaltung, über den Einsatz von KI nachdenken sollten.
Ja, das heißt, jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst, die Politik spielt auch schon eine entscheidende Rolle dann wirklich in der Hinsicht, weil man natürlich schon auch so ein bisschen die Weichen legen muss, um hinzuschauen, da gibt es potenzielle Risikobereiche, wo vielleicht stärker reguliert werden sollte. Und bei anderen kann es sogar auch auf der anderen Seite sehr produktiv sein und sogar wieder in Bezug zur Demokratie sogar demokratiestärkend sein.
Genau, also Politik spielt immer eine große Rolle. Also Politik als unser kollektives, gemeinsames Entscheiden darüber, wie wir leben wollen, ist genau das, was wir brauchen und machen. Wir sollten nicht so tun, es gab in den 90ern diese Sache, die Digitalisierung ist was anderes als die Politik. Die Digitalisierung findet im politikfreien Raum statt. Das ist eine technische Entwicklung, wo Bürger und BürgerInnen unmittelbar zusammenkommen. Das sind, glaube ich, alles falsche Visionen. Nein, unsere kollektiven Entscheidungsverfahren können uns dabei helfen, die gesellschaftlichen Entwicklungen, die in den nächsten Jahren prägend werden, nicht jetzt im strengen Sinn zu steuern. Man kann nicht sagen, wir wollen das Ziel haben und dann funktioniert das auch so, sondern aber die Rahmenbedingungen zu setzen, in denen sich die Technologien dann entwickeln. Und wenn man die klug setzt, kann man das schon in Richtungen steuern, die besser oder schlechter sind. Für die jeweiligen konkreten Systeme, aber ein bundesrepublikanisches System mit einer repräsentativen Demokratie, die mit Verhältniswahlrecht organisiert ist, mit einem starken pluralistischen Sektor, also mit einer starken pluralistischen Zivilgesellschaft einhergeht, mit einem existierenden öffentlich-rechtlichen System steht vor anderen Herausforderungen als Taiwan oder sowas, ne? Eine andere jüngere Demokratie, die ein anderes internationales Umfeld hat, die ein völlig anders gestricktes Mediensystem hat, zum Beispiel ohne öffentlich-rechtliche Informationen mit anderen Medienumwelten. Das muss man wirklich, glaube ich, dann systemspezifisch sehen, wie man das hinbekommt. Aber in Europa sind wir immerhin diesmal in der Situation, dass uns im Moment der Adaption der Technologien, das ist jetzt halt jetzt gerade seit einigen Jahren, die demokratische Frage direkt mit vor Augen steht. Das war anders, zum Beispiel bei der Entwicklung sozialer Medien, wo wir relativ lange den Prozess als unpolitischen Prozess und nicht in seinen Folgen erkannt haben. Die KI- und Demokratiefrage ist relativ schnell aufgeploppt und es ist relativ klar, dass es auch eine Frage ist, die aktiv gestaltet werden muss. Das ist so meine Hoffnung. Das heißt nicht, dass es erfolgreich sein wird, ne? Aber zumindest ist das Bewusstsein dafür da, dass wir diese sehr komplexe Frage adressieren müssen.
Dann vielleicht noch eine letzte Frage. Sie sind ja schon zumindest am Rande auch mal auf das Thema Aufklärung und künstliche Intelligenz eingegangen. Welche Rolle spielt auch das Bildungs- oder kann auch das Bildungssystem und Aufklärung spielen oder eben gerade nicht spielen? Denn Sie haben ja schon gesagt, wir sind an einem Punkt, wo es natürlich sowieso quasi nicht mehr möglich ist, eine wahre Aussage von einer erfundenen Aussage von einem Large Language Model zu unterscheiden. Weshalb dann vielleicht die Frage sogar wäre, hat Aufklärung in diesem Falle sogar spielt sie gar keine Rolle mehr, weil wir sowieso damit nicht weit kommen?
Ja, also ich glaube, ich würde nicht den großen Begriff der Aufklärung verwenden, sondern erstmal nur den einfachen Begriff der politischen Bildung. Mhm. Politische Bildung und Medienbildung insbesondere als Teil davon ist immer wichtig, ist essentiell, um sich in sich schnell wandelnden Medienbildungen, die sich immer schneller wandeln, als man selber so mitkriegt und die sich in unterschiedlichen Altersgruppen zum Beispiel wieder unterschiedlich wandeln. Das braucht es immer. Es kann nie falsch sein, in politische Bildung und in Verständnis dafür, wie Medien politische Dynamiken, gesellschaftliche Dynamiken transformieren, zu investieren. Ne? Und dazu zählt immer auch, dass man sich zum Beispiel klar machen muss, dass wir Informationen, so wie sie erhalten, hinterfragen müssen. Das mussten wir aber auch, als es früher autoritäre Institutionen gab. Ne, damals war das Problem, dass es halt Gatekeeper gab, die uns falsch informieren konnten oder die uns einseitig informieren konnten. Und heute ist das Problem, dass es sehr, sehr viele Instanzen gibt, deren Wahrheitsgehalt sehr schwer zu prüfen ist, weil die Information gut aussieht und oft emotional bestätigt wird durch die Form, wie in sozialen Netzwerken kommuniziert wird. Also insofern, politische Bildung und Medienkompetenz können nie schaden, aber genauso wenig wie diese technischen Lösungen des Problems sind die immer nur ein relativ kleiner Teil der Lösung, weil auf der individuellen Ebene kriegen sie diese großen strukturellen Umbrüche nicht komplett in den Griff. Das wäre einfach naiv und da erreichen sie auch nicht schnell genug die Leute. Und wie gesagt, dieses Jahr und die letzten 2 Jahre war es jetzt künstliche Intelligenz, aber in 3 Jahren werden wir auch schon wieder von anderen Technologie in Reden, die dann als dominant wahrgenommen werden. Das ist, wenn man die Hype-Cycles sich durchguckt, dann sind das schon viele. Ich glaube schon auch, dass KI, die grundlegenden Technologien und die Anwendungen, die damit möglich werden, die werden wahrscheinlich ähnlich wie das Smartphone und das mobile Internet sehr tief einsickern in unser tägliches Verhalten und Handeln. Wahrscheinlich dann halt irgendwann sogar nicht mehr, dass wir das für intelligent halten, sondern das macht halt ein Computer. Ne? Und das ist toll und praktisch und convenient, ne? Aber wir finden viele Dinge ja irgendwann, weil beim ersten Mal intelligent und aufsehenserregend und neu, später dann, ja, so funktioniert dann halt eine Technologie. Ne? Da baut sich Komplexität auf. Also ich glaube, wir müssen in politische Bildung und in Medienbildung rein investieren in unseren Gesellschaften, aber zum Beispiel auch nie nur fokussiert auf Technologie, sondern immer darauf fokussiert, wie funktionieren Demokratien, was ist mit ökonomischen Prozessen im Hintergrund, wie hängen ökonomische und politische Prozesse zusammen, wie hängen ökonomische und technologische Prozesse zusammen. Und das ist für mich gute politische Bildung. Nicht so sehr, ist das jetzt ein Fake oder nicht. Das scheint mir relativ schnell relativ irrelevant zu sein.
Das heißt aber auch ein bisschen, die Art der politischen Bildung, die Art der Medienkompetenz wandelt sich ja auch so ein bisschen damit. Das heißt, wir müssen ja auch neue Kompetenzen vielleicht abdecken. Also Stichwort nochmal, ein letztes Mal ChatGPT. Sie haben am Anfang schon gesagt, man kann damit wahnsinnig produktiv arbeiten. Man kann natürlich aber auch diesen erfundenen Ideen eben dann aufsitzen und damit dann und glauben, dass das wahre Fakten sind, die einem da präsentiert werden. Also das heißt, auch die Art und Weise, wie man mit sowas arbeitet und umgeht, muss ja auch erlernt werden. Die Art und Weise, wie man damit arbeitet und wie man sowas liest, zum Beispiel von so einem Large Language Model in dem Fall, bringt ja auch eine neue Art der Medienkompetenzbildung oder der Notwendigkeit dessen so ein bisschen hervor, ne?
Ja, aber es ist im Kern ist es eine kritische Medienrezeption. Das sollten sie aber immer haben, sollten auch wenn sie Zeitungen lesen, das nicht per se für wahr halten. Ne? Sie sollten wissen, wenn sie eine bestimmte Art von Zeitung lesen, dass eine journalistische Arbeit da reingeflossen ist, die eine bestimmte Art von Fehlern unwahrscheinlich macht. Eine Einseitigkeit, eine Blindheit für bestimmte Fragen. Also das große Zeitalter der qualitativ hochwertigen Massenmedien, da waren die, davon abgesehen, dass nur wenige die gelesen haben, waren die natürlich auch blind für bestimmte Fragen, für bestimmte Weltregionen und so. Ne? Das Bild ist immer gefiltert. Und es ging immer darum zu verstehen, okay, dass das, womit ich auf die Welt gucke, auch prägt, was ich von der Welt sehe. Das heißt nicht, dass es komplett determiniert und immer manipuliert, ne, sondern es heißt schon, dass es immer eine gute Idee ist, Möglichkeiten von Fehlern, Möglichkeiten von Unwahrheiten auf dem Schirm zu halten, am besten selber zu triangulieren, also zwischen verschiedenen Medienquellen und Informationen zu wählen, mit Betroffenen zu sprechen und so. Ne? Das sind Sachen, die, glaube ich, ganz elementare Medienkompetenzen sind, die aber tatsächlich unabhängig von künstlicher Intelligenz konkret begriffen werden müssen. Umgang mit medial vermittelter Information setzt immer eine gewisse Form der Kritik voraus. Es gibt auch eine Form der unproduktiven Kritik, ne, wenn man als einfach sagt, ich glaube nichts mehr. Das ist nicht, wie es funktionieren kann in komplexen Gesellschaften. Aber es setzt voraus, dass man sicherstellen muss, dass die Informationsinhalte, die wir konsumieren, auf eine bestimmte Weise geprüft werden und auch immer wieder nach dem Fact, nachdem man sie konsumiert hat, weiter geprüft werden, kritisch nochmal drauf guckt, was weiß ich eigentlich über die Welt, wie vermute ich, dass Sachen funktionieren und ist das eigentlich wirklich noch richtig?
Ja. Herr Thiel, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und dass Sie hier waren. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand, das war eine sehr spannende Folge und freue mich sehr darüber.
Ja, danke von mir.
An alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn euch der Podcast und ganz konkret auch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr eine positive Bewertung oder ein Abonnement da lasst. Empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Familie, KommilitonInnen, KollegInnen oder jede andere Person eurer Wahl. Wenn ihr den Podcast gerne finanziell unterstützen wollt, dann freue ich mich auch über eine Spende. Dazu gebt ihr einfach in euren Browser paypal.me/die-neue-ungewissheit. Alles zusammengeschrieben, Groß- und Kleinschreibung sind egal. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.